Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: sinnstiftende Veranstaltungen.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um die Zukunft der Veranstaltungsbranche. Und zwar im Doppelpack: ein Wissenschaftler und ein Praktiker als Gesprächspartner. Professor Lukas Zenk lehrt an der Donau-Universität Krems. Seine Schwerpunkte sind Themen wie Kreativität, Innovation und, er steht auch als Impro-Schauspieler auf der Bühne, angewandte Improvisation. Er hat kürzlich im Auftrag des Austrian Convention Bureau eine Studie erstellt, die den Titel trägt: Von der Meeting Industry zur Meaning Industry. Unser zweiter Gast ist Urs Treutat. Er ist Geschäftsführer der Bodensee Vorarlberg Tourismus GmbH und von Convention Partner Vorarlberg. Zudem präsidiert er den Verein Bodensee Meeting, in dem sich Veranstaltungszentren und Conventionbüros der 4-Länder-Region Bodensee zusammengeschlossen haben. Herzlich willkommen, Lukas und Urs.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ich habe sogar gleichzeitig geschafft zu sagen.
Eine Frage an euch beiden zu dem Begriff Meaning Industry. Wie kann denn eine Branche, wie kann eine Veranstaltung denn überhaupt Sinn stiften? Kann das nicht nur jeder Mensch für sich, Lukas?
Also vielleicht vorweg, wir haben es deswegen so genannt, also Meaning Industry, nicht weil wir den Anspruch haben, die ganze Branche neu zu benennen, sondern weil das eins dieser großen Trends war, die wir identifiziert haben. Das bedeutet, dass bei Veranstaltungen es immer mehr um Sinnstiftung, um Purpose geht, als nur sich zu treffen, Visitenkarten auszutauschen und Vorträge anzuhören. Wir glauben, dass auf Basis der Interviews, die wir geführt haben, es wirklich mehr in die Richtung geht, eine sinnstiftende Veranstaltung zu ermöglichen. Und ja, der Sinn entsteht dann bei den Teilnehmenden, was also bedeutet, dass Veranstaltende recht gut verstehen sollten und nachfühlen sollten, was denn die Teilnehmenden denn tatsächlich benötigen, damit ein Sinn für diejenigen entstehen kann.
Urs, du bist gerade schon angesprochen worden als Praktiker. Wie siehst du das? Wie kann man denn in Veranstaltungen ermöglichen, dass Sinn entsteht bei den Teilnehmenden?
Bei dieser Frage bin ich auch ein bisschen zurück in meiner Historie, in meiner persönlichen Historie, warum ich überhaupt in diese Branche gegangen bin. Das sind Teilnahmen an Veranstaltungen, an Kongressen gewesen, wo etwas entsteht. Und die Veranstaltungen, die mich berührt haben. Und von dem her kann die Branche das schon. Und sie kann Menschen berühren. Und es geht auch darum, dass Teilnehmer bereichert sind. Ich glaube schon, dass die Branche das schafft. Und genau dort, wo Menschen zusammenkommen, dass Bereicherung stattfindet.
Sind denn deine Kolleginnen und Kollegen von dem Begriff Meaning Industry und sinnstiftende Veranstaltungen begeistert? Ist ja nach wie vor ein Trend, Jodelkurse und Schnitzelbraten anzubieten. Also diese Bespaßung steht ja oft noch im Vordergrund. Und dann kommst du mit Sinnstiftung. Hallo?
Ja, gute Frage. Also das Thema Meaning Industry und Sinnstiftung. Ich glaube nicht, dass alle das Gleiche darunter verstehen. Das muss man auch nicht. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Wir kämpfen ja auch für die Zukunft der Branche. Und da sehen wir jetzt halt schon durch die Pandemie, dass es gar nicht mehr anders geht. Wenn wir diesen Sinn, wenn wir diese Bereicherung der Menschen nicht auf diesen Veranstaltungen zustande bringen, dann geht es der Branche schlecht. Und das geht es mir eigentlich. Und ich glaube, auf diesen gemeinsamen Nenner sind wir zum Teil noch nicht gekommen. Sind wir aber dran, das wirklich zu diskutieren. Und das ist der Weg.
Lukas, Urs hat ja gerade angesprochen, dass es zwei verschiedene Haltungen gibt zu dem Thema, zwei Denkschulen. Du hast 10 Tiefeninterviews geführt. Wie war denn die Verteilung zwischen Vertreterinnen der sogenannten alten Schule, könnten die mal so Fraktion Reihenbestuhlung nennen, und des neuen Denkens, nennen wir sie mal Generation Sinnstiftung?
Das könnte ich tatsächlich gar nicht sagen, weil bei diesen Tiefeninterviews geht es weniger darum, wer konkret das ist. In diesem Fall ging es uns darum, welche Trends so identifizierbar sind in der Branche. Und was wir gemacht haben, war sogenannte Key Stakeholder zu identifizieren. Das bedeutet, welche Personen sind betroffen von einer Community? Und die Tagungsbranche ist ziemlich heterogen. Also da gibt es Veranstaltende, da gibt es Location Partners und so weiter. Wir brauchen 10 sehr unterschiedliche Personen, also im Sinne von Geschlecht, Alter, konkrete Subbranche und so weiter. Und dann hat das Austria Convention Büro und dessen Vorstand entschieden, welche Personen ein möglichst breites Spektrum von dem abbilden. Wir waren jeweils zu zweit und haben bis zu 1,5 Stunden mit dieser Person sehr tiefgreifende Gespräche geführt. Wir haben nachgefragt, wer die Person ist, was sie glaubt, in welche Richtung es gehen könnte, was sie gehört hat und so weiter. Mit der Annahme, dass diese Person sogenanntes implizites Wissen über die Jahrzehnte aufgesogen hat. Was bedeutet, dass die Personen teilweise gar nicht wussten explizit, was jetzt sie glauben, sondern wir haben wirklich nachgefragt und versucht herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter.
Und obwohl das Spektrum so breit war, kann man sagen, es gibt einen Trend in diese Richtung, dass es um Sinnstiftung und, wie Urs das ausgedrückt hat, auch diese innere Bereicherung geht.
Genau, wir haben dann sozusagen alle Notizen zusammengeholt, diese 15 Stunden an Material, und dann versucht herauszufinden, was steckt hinter den Aussagen, die die Personen gesagt haben. Eines der zentralen Aspekte war tatsächlich eine sinnstiftende Veranstaltung, was bedeutet, dass die Teilnehmenden ein Bedürfnis haben, zu einer Veranstaltung zu gehen, die zu ihrer sogenannten Lebenswelt passen. Also was ich aktuell in meiner Profession, in meiner Lebensphase benötige. Und Corona, glaube ich, war ein Katalysator, der das noch verstärkt hat und das noch wichtiger gemacht hat.
Wenn ich auf die Wortwolke in der Studie schaue, dann ragen zwei Worte heraus, Teilnehmende und Bedürfnisse. Urs, standen nicht immer die Teilnehmenden und Bedürfnisse im Mittelpunkt des Event-Designs?
Ich glaube, es hat sich eben ein bisschen geändert. Und diese Studie hat das eben gezeigt, dass wir das wieder zurückbesinnen. Darum bin ich auch so froh um diese Studie, dass es jetzt auch wissenschaftlich darlegt ist und diese Hypothese stützt. Ich mag mich daran erinnern, im ersten MICE-Lab, das wir gemacht haben mit Gerhard Schulze, also mit dem Psychologen, Soziologen, der gesagt hat, Kongresse und Tagungen sind was für den Kopf und es sollen keine Bespaßungen sein. Den Kern, um was es eigentlich geht bei Kongressen, hat man das meiner Meinung nach sehr stark verwässert.
Jetzt sagst du für den Kopf, ich sag mal provokativ, es geht um Kopf und Herz und Körper, was die Bedürfnisse angeht. Würdest du da mitgehen?
Ja, absolut. Das muss genau in diesem Dreiklang auch stattfinden. Auch nur dieser Dreiklang vermag ein physisches Treffen oder ein Kongress oder eine Tagung auch zustande zu bringen. Das Herz berühre ich nicht per Zoom. Man sollte dort Leute treffen, die einem anregen, weitere Fragen aufzuwerfen. Und das ist auch was, was wir jetzt auch wieder in der Pandemie sehen. Also dieser unglaubliche Wunsch, nach sofort eine Antwort zu finden, anstatt eine neue Frage, die vielleicht viel mehr bereichert. Und das kann eine Veranstaltung. Und das ist absolut zentral.
Was sind aus deiner Sicht, Lukas, denn so Bedürfnisse, die bisher frustriert worden sind? Wenn man sagt, jetzt in Zukunft sollen stärker die Bedürfnisse der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen.
Was wir öfter gehört haben, war der Begriff der Authentizität. Eine echte Begegnung. Das ist vom Wortstamm, ist der Unterschied zwischen Schein und Sein. Und auch meine Erfahrung ist, dass bei vielen Veranstaltungen es viel Schein ist. Also ich gehe dorthin, um zu networken und gebe mir Visitenkarten dorthin und höre den berühmten Keynote-Speaker an, tatsächlich meistens männlich, leider noch immer. Und das ist viel Schein und das klingt schön und es scheint schön zu sein. Aber wenn ich mir dann für mich überlege, was hat das mir jetzt eigentlich gebracht? Was hat sich bewegt dadurch bei mir? Was hat sich verändert, nachdem ich bei der Veranstaltung war? Dann war es dann oft wenig Sein.
Gut, aber das könnte jetzt ja einfach dein Problem sein. Du möchtest da gerne mehr Tiefe haben, aber offensichtlich sind ja tausende Menschen zu solchen Veranstaltungen geströmt. Also offensichtlich war es das, was sie wollten, oder nicht?
Ich glaube, dass, und ich war ja auch einer von den Tausenden und bin es teilweise auch noch, dass wir doch so weiterlaufen und ein bisschen Schein, warum nicht? Was wir nur gehört haben, was viele dieser Key-Stakeholder gesagt haben, dass jetzt einfach ein größerer Bedarf ist, nicht nur von deren, sondern von deren Community. Wenn ich jetzt also zu einer Veranstaltung gehe, dann möchte ich mehr als nur dem Schein frönen. Ich möchte wirklich um eine Veränderung, ein Lernen, ein Begegnen und dann auch diesen physischen Raum nutzen. Ich glaube, die letzten 2 Jahre haben uns deutlich gezeigt, was es auch bedeutet, online zu kommunizieren und was alles nicht möglich ist. Und diese Nichtmöglichkeit in der virtuellen Welt bedeutet auch, dass in der physischen Welt das größer gemacht wird. Also ich möchte dann sagen, wenn es um Körper jetzt geht, was jetzt der Urs auch gesagt hat, auch herumgehen und die Spontanität, die möglich ist auf Veranstaltungen, nutzen können und den Raum, der mich umgibt, auch entsprechend füllen können.
Die Studie nennt ja als Basis, damit überhaupt Sinnstiftung geschehen kann, eine große Lebendigkeit. Ich würde gerne euch beiden fragen, was ist denn eigentlich Lebendigkeit? Was versteht ihr darunter? Am besten mit konkreten Beispielen, was ihr selber als große Lebendigkeit bei Veranstaltungen erlebt. Du hast gerade schon gesagt, Lukas, auch die Möglichkeit, sich bewegen zu können. Und die physische Bewegung und die geistige Bewegung hängen ja auch sehr eng miteinander zusammen. Aber vielleicht nochmal, was ist genau Lebendigkeit?
Wenn ich auf die Studie zurückgehe, ist Lebendigkeit eine Bewegung oder bewegt sein. Und das meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch sozial, kognitiv und so weiter. Und das Gegenteil davon wäre mechanisch. Also ich habe viele Veranstaltungen erlebt, die wie eine mechanische Metapher haben, wie eine Fabrik. Also in Excel-Liste um 9 Uhr ist die Begrüßung und da gibt man dem Bürgermeister Blumen und man bedankt sich. Um 9.05 Uhr ist dann eine Einführung, um 9.10 Uhr beginnt das und dann alle 20 Minuten ist das nächste. Das ist die Metapher von Mechanik einer Fabrik und man wird durchgeschleust als Teilnehmender, egal welche Bedürfnisse ich jetzt großartig habe. Lebendigkeit würde bedeuten, eine Bewegung zu ermöglichen, dass ich also nicht in dieser Fabrik eingeschlossen bin, sondern ein Event als etwas Organischeres sehe, wo ich selbst aussuchen kann, in welche Richtung ich gehen kann, wo es einen Unterschied macht, wer dabei ist und wir nicht nur, was du vorgesagt hast, eine Kinobestuhlung erfahre, wo es irrelevant ist, wer konkret in dem Raum ist. Und all diese Aspekte sind aus meiner Sicht wesentlich, damit eine Veranstaltung nicht nur eben eine Fabrik widerspiegelt, sondern eher etwas Wachsendes und etwas Entstehendes, was der Urs auch vorher gesagt hat, was ihn so fasziniert bei Veranstaltungen, wo diese Bewegung ist, wo etwas entsteht, was vorher vielleicht auch gar nicht so geplant war.
Hast du dafür, Urs, ein gutes Beispiel, wo etwas entsteht, was so gar nicht geplant war?
Ja, natürlich viele Beispiele. Du warst oft Teil von diesen Sachen. Natürlich beim MiceLab, wo wir das erlebt haben und auch trainiert haben. Das muss man leben und das muss man trainieren. Und verschiedene Formen auch auszuprobieren und zum Teil auch Sachen, die mir nicht liegen. Also da war ein Beispiel im Bregenzer Wald, wo wir das Theaterstück vorgeführt haben, wo es darum ging, eine Dramaturgie zu erleben und was das heißt, Emotionen auszulösen. Und am Anfang hat mich das extrem genervt. Nee, also jetzt muss ich da noch ein Theaterstück spielen und da ist Lukas sowieso besser als ich. Das mag ich eigentlich nicht. Und dann am Schluss hat es mich so reingezogen und das Learning, was daraus entstanden ist, also das war lebendig. Und das hat dann auch Spaß gemacht und hat Resonanz ausgelöst. Das Gegenteil von Lebendigkeit ist dann eben genau halt das, was geschieht, wenn du in einer Stuhlreihe sitzt und halt auf dem Handy rumtippst. Und jetzt auch, also diese ganzen Online-Talks, dann habe ich 5 verschiedene Screens offen und das ist das Gegenteil von lebendig. Da bin ich nicht involviert, ich bin weg. Und eine Veranstaltung kann eben genau das. Das kann diese Reize auslösen auf allen Ebenen. Und da geht man mal in die Natur und dann fängt es an zu regnen und dann ist man aber trotzdem draußen. Und das ist das, was man nachher darüber spricht. Das ist die ganze Erfahrung, die man macht. Und darum bin ich nach wie vor so begeistert von diesen Formaten und möchte nichts anderes tun, als in dieser Branche zu arbeiten.
Du sagtest, man muss das lernen. Zur Hälfte möchte ich dir sogar widersprechen. Vielleicht ist es einfach nur ein Verlernen von bestimmten Hürden, die wir in der Erziehung mitbekommen haben, uns nicht zu zeigen, unsere Bedürfnisse nicht zu zeigen, Gefühle nicht zu zeigen, gerade wir Männer, eine Rolle zu spielen. Und vor allen Dingen sind wir trainiert worden, uns artig zu benehmen in der Öffentlichkeit, aber nicht wirklich spontan uns auf Begegnung einzulassen. Und einer der Denker, die mich am stärksten beeinflusst haben, was Begegnung angeht, ist dieser Religionsphilosoph Martin Buber, der gesagt hat, in einer Begegnung, da verändern wir uns. Das hast du gerade gesagt, Urs, mit deinen Worten. Irgendwas berührt mich und ich bin nicht mehr ganz derselbe wie vorher. So auch mit deinem Prozess beim Theaterspielen. Du hast ja das MiceLab erwähnt. Lukas, du warst ja selber auch mal Impulsgeber bei MiceLab Bodensee und hast dieses Format, wo wir 2,5, 3 Tage zusammenhocken und was ausprobieren, Erfahrungslernen. Inwieweit sind die Erkenntnisse aus diesem Labor für gute Veranstaltungen auch in deine Studie eingeflossen?
Direkt nicht und indirekt stark. Was ich damit meine ist, wir haben ja absichtlich bei der Studie erstmals darauf geschaut, was die Daten sozusagen hergeben von den Interviews. Deswegen ist es nicht direkt eingeflossen, indirekt aber schon, weil wir dann versucht haben, auf Basis unserer Erfahrung und unserem Wissen zu schauen, was könnte das bedeuten. Und meine Erfahrung beim MiceLab ist noch immer eine sehr intensive, weil dort tatsächlich eine ganz andere Art und eine andere Philosophie geherrscht hat, wie man Veranstaltungen macht. Also da war eine kleine Gruppe in dem wunderschönen Bregenzer Wald, wo wir Dinge ausprobiert haben, wo niemand genau wusste, was als nächstes passiert. Da war eine Tänzerin und dann haben plötzlich 20 Personen in einem Raum getanzt, was für mich auch nicht ganz einfach war am Anfang. Und wir haben Lego gespielt, um bestimmte Prozesse zu verstehen. Und woran ich mich zum Beispiel noch immer sehr deutlich erinnern kann, wir haben gemeinsam gekocht. Wir sind zu 20. in eine Küche gegangen und haben gemeinsam gekocht. Und diese Erfahrungen, die brennen sich richtig ein sozusagen in den Erlebnissen. Und ich habe den Gerd Stübe vor einiger Zeit getroffen und ich habe gesagt, eigentlich wäre es spannend, diese Idee vom MiceLab jetzt hoch zu skalieren und zu fragen, wie könnte ich so einen Erfahrungsraum auf 200 oder 2000 Menschen übertragen.
Oh, da kann ich dir ein Beispiel geben. Also im Festspielhaus Bregenz, dessen Direktor Gerhard Stübe ist, trafen sich über 1000 Pädagoginnen und Pädagogen und das Festspielhaus hat 80 Kochherde aufgestellt und die haben zusammen die Zutaten für eine neue Bildungspolitik dann wirklich auch gekocht gemeinsam. Das kann man tatsächlich skalieren. Aber ich wollte nur mit dem Beispiel illustrieren, deine Vision ist schon teilweise auch Wirklichkeit geworden.
Super. Und da vielleicht noch gleich dazu, auch im Sinne eines Rezepts. Ich habe jetzt öfter die Frage bekommen, na, was sollen wir jetzt konkret tun, damit es dann lebendig wird und sinnvoll? Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Kochen ist eine Möglichkeit, sozial interaktiv etwas zu entwickeln, könnten manche Veranstalter sich denken, ah, das funktioniert, das mache ich jetzt bei mir auch, das ist ein Rezept, ich mache es genau so, das wird funktionieren, da gibt es Leute, die dir das gezeigt haben. Und das wäre genau der Fehler. Es geht darum, dahinter zu schauen, warum wurde jetzt zum Beispiel gekocht und was hat es ausgelöst? Und die Frage, ist das authentisch und sinnvoll für meine Community? Und wenn das so ist, wunderbar. Wenn es aber nicht so ist, könnte es genau in die falsche Richtung gehen. Und es macht keinen Sinn, zu kochen, zu tanzen oder was auch immer zu veranstalten.
Genau, deswegen fängt man ja beim Eventdesign immer mit diesem Purpose, mit diesem Wozu an, wozu soll es dienen, um sich dann zu überlegen, was sind denn die geeigneten Formate, um dieses Ziel, um diesen Purpose zu erreichen. Ich würde gerne dich nochmal fragen, Urs, du hast ja schon ein schönes Beispiel genannt. Was waren denn so in den vergangenen Jahren deine wesentlichen Erkenntnisse aus dem MiceLab Bodensee, die du vielleicht auch in deine tägliche Arbeit integriert hast?
Also gerade dieses Projekt hat mich auch dazu gezwungen und gut gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und nur dann, wenn das stattfindet, glaube ich, kann man auch gute Veranstaltungen gestalten. Also ich habe mich sehr oft hinterfragt, ich habe meinen Führungsstil zum Beispiel hinterfragt, wie führe ich, also auch dort, auch dieses Thema der Sinnstiftung hat mich sehr stark geprägt, schon dort in meiner Führung, und wie kann ich Mitarbeiter halten, wenn ich mit ihnen gemeinsam diesen Lerngedanken fortführe, diese Fehlerkultur, und ihnen auch sage, dass sie in einer wahnsinnig tollen Branche arbeiten, wo man eben Menschen bewegen kann, und ich ihnen dieses Gefühl auch gebe, dass das bei mir selbst stattfindet, dann wachse ich selbst als Person. Und diese Themen, die wir bearbeitet haben, Angst und Vertrauen, Eros und Resonanz, ich und wir, das sind ja keine per se Veranstaltungssachen, sondern das sind Auseinandersetzungen mit sich selbst und mit seiner Person, und das hat mich sehr, sehr weitergebracht. Ja.
Da frage ich mich, ob das wirklich alle wollen, sich hinterfragen, sich Sinnfragen zu stellen. In der Studie steht, es gehe darum, Raum für Sinn zu schaffen, in dem die Teilnehmenden in ihrem Innersten authentisch berührt werden. Und so ähnlich hat das ja auch Hartmut Rosa, der Soziologe, gesagt zum Thema Resonanz. Aber ist das wirklich so, dass Teilnehmende in ihrem Innersten berührt werden wollen? Das setzt ja eine gewisse Öffnung voraus und damit das Wagnis, sich verletzlich zu machen, Lukas.
Wenn ich lernen möchte, wenn ich mich verändern möchte, dann bedeutet das auch, dass ich eine gewisse Öffnung benötige. Meine Grundvorstellung von Veranstaltungen ist, dass sie eigentlich einen Raum schaffen, damit ich lernen und erfahren kann. Und wenn ich das möchte, dann braucht es auch eine gewisse Art von Offenheit, dass ich mich auch hinterfrage, ist das, was ich bisher weiß, das Passendste oder nicht? Weil sonst, wenn ich sagen, mich selbst isoliere von meiner Umwelt, dann macht es auch keinen Unterschied oder gar keinen Sinn, zu einer Veranstaltung zu gehen, wenn ich eh schon weiß, was richtig und was falsch ist. Aber ich gebe dir recht, Es werden jetzt nicht alle auf diese Intensität, wie jetzt der Urs das besprochen hat, auf eine Entwicklung aussehen und sich selbst hinterfragend auch bis hin zur eigenen Persönlichkeit und der Führungsqualität hineingehen. Aber die Grundidee, ihren zu berühren, kann man auch sehr einfach übersetzen. Wenn es eine Steuerberatungskonferenz zum Beispiel ist, dann werden auch die sich überlegen, was hat wirklich Sinn und Bedeutung für mich und wie habe ich es bisher gemacht, zum Beispiel jetzt Steuerausgleich erklärt und was könnte ich jetzt neu lernen? Da muss man jetzt nicht vielleicht Sinnstiftung und Purpose und diese ganzen Wörter verwenden.
Viele gehen hin seit Zeiten des Römischen Reiches für Brot und Spiele. Das hat doch als Veranstaltungspurpose immer funktioniert. Und wenn die dann ins Kolosseum gegangen sind und zugeguckt haben, wie Löwen Christen zerrissen haben, dann haben die sich nicht nach Purpose gefragt.
Das war der Purpose. Der Purpose war zum Beispiel Brutalität zu sehen, Schaulustige anzuschauen, natürlich hochgradig politisch, wie kann ich das Volk bespaßen. Das war ein ganz klarer Purpose, warum ich dorthin gehe. Und die gibt es auch teilweise auch noch. Und wenn ich sage, mein Purpose ist Spaß, Ablenkung, Faszination, dann, ich möchte jetzt nicht ethisch darüber sprechen, was ich davon halte, aber es ist ein klarer Purpose von der Veranstaltung gewesen, weil ohne Purpose hätte es nicht funktioniert.
Denkt ihr, dass dieser Purpose sich tatsächlich wandelt, dass mehr Menschen zu Veranstaltungen gehen, um etwas zu lernen, um sich zu öffnen, um authentische Begegnungen tatsächlich zu erfahren, mit im Paket dann diese Öffnung, die Voraussetzung ist, überhaupt berührt zu werden?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Veranstaltungen. Und ja, wenn ich an ein Sportevent gehe oder ein Skirennen, dann ist es genau das, was früher die Gladiatoren waren. Die fahren dort und wenn ich das will als Purpose, dann gibt es solche Formate. Aber wir sprechen hier über Kongresse und Denkmuster und Tagungen, wo das abgeholt werden soll. Dann wird mir oft der Vorwurf gemacht, ja, aber mit dem verdient man kein Geld, Urs. Und dann sage ich, wenn ihr in Zukunft Geld noch verdient, dann muss das was sein, wo sich Menschen gut begegnen können und in Resonanz gehen können mit den Leuten, die dort sind. Für alles andere gibt es Komplementärsachen.
Da spielt ja auch der Begriff der Nachhaltigkeit rein. Und ich meine jetzt gar nicht die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit im Sinne von, es bleibt etwas von dieser Veranstaltung. Eben eine Veränderung, eine Berührung. Ich komme anders raus, als ich reingegangen bin. Und ein großer Begriff in der Studie ist der Transformation. Und gesellschaftlich wird ja gerade viel darüber diskutiert, dass wir uns transformieren müssen, um zukunftsfähig zu werden. Verkehrswende, Energiewende, Konsumwende, Agrarwende. Aber es scheint ja gar nicht so einfach zu sein, diese Transformation. Wie können Veranstaltungen, nachdem wir jetzt über die persönliche Dimension gesprochen haben, denn die gesellschaftliche Transformation unterstützen? Lukas.
Ich sehe das auch so. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologisch, sondern auch sozial, ökonomisch und so weiter. Und das bedeutet ja eigentlich, dass etwas längerfristig Wirkung hat. Und wenn ich jetzt an eine Veranstaltung denke und nicht nur meine KPIs habe im Sinne von, wie viele Personen waren da und welcher Gewinn ist schlussendlich herausgekommen, das finde ich etwas kurzfristig und eben nicht nachhaltig gedacht, sondern inwieweit habe ich es geschafft, dass meine Teilnehmenden etwas Neues erfahren haben, etwas bekommen haben, was für sie selbst und für die Organisation, die sie vielleicht auch repräsentieren, eine Wirkung gezeigt hat. Inwieweit haben die dann darüber gesprochen mit anderen? Dann sind wir eigentlich über diesen Umweg genau dort, was du fragst, um eine gesellschaftliche Transformation. Warum sollte ich mich als Person ändern? Nur weil mir irgendjemand was sagt? Nö, das muss ich erleben, das muss ich von anderen hören. Und wir leben immer mehr in sozialen Blasen. Was bedeutet, ich bekomme die Bestätigung, die ich eh schon wusste, wie auch der Urs vorher gesagt hat. Alle Mechanismen im digitalen Bereich verstärken das noch. Also Google zeigt mir diese Suchergebnisse, die ich eh schon teilweise gekannt habe. Amazon schlägt mir das vor, was ich schon gekauft habe. Und in Facebook und in LinkedIn und so weiter bekomme ich die Nachrichten, die ich eh schon tausendmal mit Like angeklickt habe. Bei Veranstaltungen habe ich jetzt die Möglichkeit, hoffentlich auch außerhalb von meiner Blase etwas zu erleben und zu begreifen, was ich sonst nicht begreifen könnte. Und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir eins dieser großen Megatrends wie Mobilität anschaue und dann von anderen Personen erfahre, was es bedeutet, emissionsfreier zu sein oder was es bedeutet, mit anderen Autos oder nicht mit Autos zu fahren, dann glaube ich, dass gerade Veranstaltungen oder Kongresse eine Möglichkeit haben, soziale Transformation zu verstärken, weil es einen Diskurs ermöglicht, der sonst bei mir zu Hause in meiner Google- und LinkedIn- und Facebook-Welt sonst so nicht möglich wäre.
Also Multiperspektive.
Es schafft mehrere Perspektiven und es schafft im besten Fall ein Erlebnis von etwas, was ich sonst in der Form nicht hätte. Und das, glaube ich, da hat auch die ganze Veranstaltungsbranche eine große Verantwortung. Wie schaffe ich es denn, genau diese Themen, die auch immer drängender werden, jetzt wenn ich nur ans Klima denke, wirklich in einen sozialen, gesellschaftliche Transformation zu schaffen? Und das ist etwas, was gerade Veranstaltungen eigentlich richtig gut können, Menschen in größeren Gruppen zu bewegen.
Wir hatten hier in dieser Podcast-Reihe den Zukunftsforscher Professor Stefan Ramler, der sehr ähnlich argumentiert hat und gesagt hat, man könnte jetzt aus ökologischen Gründen sagen, wir brauchen weniger Veranstaltungen, weil jede Veranstaltung bedeutet Reisen, bedeutet CO2-Ausstoß. Aber er sagte, im Hinblick auf diese Filterblasen, die du gerade erwähnt hast, Lukas, dieses Eingeschlossensein in so Bestätigungsbubbles, wo man sich gegenseitig nur bestätigen, ist es eine große Gefahr der Fragmentierung und Spaltung der Gesellschaft. Das heißt, konstruktiv gedacht, eine Zukunftsperspektive für die Veranstaltungsbranche, und da spreche ich nochmal auch Urs an, könnte eben sein, Marktplätze für den Diskurs der Gesellschaft stärker zu schaffen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir nicht aufhören, auch ganz unterschiedliche Lager und Polaritäten miteinander ins Gespräch zu bringen, was ganz anderes ist als Brot und Spiele. Urs.
Das ist für mich der Kern, oder? Gute Gespräche mit guten Leuten zu führen. Das kann nur eine Veranstaltung. Und das müssen wir aber auch wieder lernen. Wir haben noch verlernt, wirklich gute Gespräche zuzuhören, aufeinander einzugehen, über Fakten zu sprechen auch. Und nicht zu gefühlsorientiert einfach was rausplappern. Veranstaltungen haben das Potenzial, wieder auf eine gute Gesprächsebene zu kommen, dem anderen zuzuhören und auch abseits des politischen Diskurses sowas zu tun. Und nicht nur alles der Politik zu überlassen, sondern selber sich mit diesen Meinungen, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, in einer guten Art und Weise eben gute Gespräche zu führen. Und das ist für mich die Haupttransformation und auch zu schauen, dass man eben auf diese sehr komplexen zukünftigen Fragen nicht mehr einfach einfache Antworten geben kann. Das ist das Hauptpotenzial, das man ausschöpfen muss auf Kongressen, dass man wieder gute Gespräche führen kann.
Führen wir gerade ein gutes Gespräch?
Wir führen ein sehr gutes Gespräch, aber es sind natürlich auch drei Leute hier, die das natürlich auch schon gelernt haben.
Woran machst du das fest, dass wir gerade ein gutes Gespräch führen?
Weil wir uns zuhören halt. Wir hören uns zu und wir lassen uns ein aufeinander.
Was meinst du, Lukas? Gutes Gespräch oder sollen wir abbrechen hier?
Ich glaube, wir sollten jetzt abbrechen. Ich glaube tatsächlich, dass man tiefgreifende Gespräche auch online führen kann. Das ist bei uns die große Frage, wo wir die Interviews geführt haben. Schaffen wir auf diese Tiefe zu kommen, wenn wir die Leute nur online haben? Und das war für uns schon herausfordernd. Wie schaffen wir, eine authentische Begegnung zu schaffen, ohne uns zu sehen? Weil wir bei diesen Interviews meistens die Leute physisch gesehen haben. Es geht. Es ist schwieriger auf mancher Hinsicht. Aber ich glaube genau das, was auch der Urs gesagt hat. Wenn wir mit einem bestimmten Mindset hineinkommen, im Sinne von, wir möchten etwas erklären, was uns tatsächlich wichtig ist und nicht nur den Schein vortäuschen, dass wir super intelligent, smart, attraktiv oder was auch immer für Vorstellungen von uns widerspiegeln, sondern dass wir schauen, was bewegt mich eigentlich, was bewegt die anderen, wie kann ich das, was der andere sagt, verstehen, was irritiert mich und ich frage nach. Und ich glaube, das sind so Qualitäten, die jetzt in unserem Dreiergespräch, finde ich, öfter schon aufgekommen sind. Und das wäre die Frage, wie schafft man so eine Qualität dann auch so einen größeren zu ermöglichen? Man schafft zum Beispiel einen Rahmen. Man schafft dann vielleicht am Anfang schon etwas zu sagen, wo die Leute merken, ah ja, okay, ich kann auf dieser Ebene sprechen. Ich darf zum Beispiel auch etwas sagen, was ich nicht verstanden habe. Und da entsteht Wissen und da entsteht Bedeutung, die aus meiner Sicht wichtiger ist als just another fact.
Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Pandemie auch die Veranstaltungsbranche in gewisser Weise neu ordnet. Man könnte davon ausgehen, dass so ganz einfache Kommunikationen, so eine Agenda abhaken, ein Meeting für eine Stunde, dass man die öfter als zuvor online organisiert. Und umso höher wird dann der Anspruch, wenn man tatsächlich Zeit und Geld aufwendet, um sich live zu treffen. Und der Begriff der Qualität und der hohen Qualität kam ja in der Studie auch sehr häufig vor. Was wären weitere Kriterien, wie man diese Qualität beschreiben kann, die hohe Qualität?
Also wir haben, glaube ich, auch hineingeschrieben, der Unterschied, der den Unterschied macht. Ich kann halt einfach eine Veranstaltung machen. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Raum und ich brauche ein paar Vortragende und ein paar Stühle. So, und jetzt habe ich da eine Veranstaltung. Wenn ich aber auf Qualität schaue, sind ganz andere Aspekte von Relevanz. Zum Beispiel möchte ich einfach nur viele Vortragende haben und viele Teilnehmende. Oder möchte ich eigentlich den umgekehrten Weg gehen, dass ich sowohl Teilnehmende als auch Vortragende selektiere und mir überlege, was ist für diesen Purpose, für diesen Zweck der Veranstaltung die passendsten Personen, die dort hineingehen können. Wie schaffe ich einen Wow-Effekt, wo die sagen, wow, das hat mich jetzt tatsächlich sagen, berührt im Sinne von Qualität. Beim Interview ist herausgekommen, es genügt nicht mehr, Lachsbrötchen und Orangensaft zu haben. Das ist nicht mehr Qualität, sondern es geht darum, dass die Personen sagen, wow, das hat jetzt eine echte Bedeutung für mich gehabt, da zu sein. Dafür zahlt es sich für mich aus, wirklich auch einen Weg zu gehen, vielleicht auch dann ein finanzielles Invest zu machen, weil es einfach mehr bringt, als einfach nur einen Text zu lesen, den jemand gesagt hat.
Dieses Verständnis, was du ansprichst, um den Wow-Effekt zu erzielen, der ja etwas offensichtlich mit der Stimmigkeit zwischen diesem Sinn und den Bedürfnissen der Teilnehmenden und dem Format zu tun hat, das hat ja psychologische Dimensionen, dieses Verständnis, soziale, kognitive, emotionale, so steht es in der Studie. Und das sei nötig, außerdem Erfahrung in gruppendynamischen Prozessen, auch das ist ein Zitat aus der Studie, um Events so gestalten zu können, dass sie Sinn stiften und für die Teilnehmenden einen Mehrwert schaffen. Da frage ich doch den Urs mal, ob das nicht eine gnadenlose Überforderung ist für Organisatorinnen und auch für Eventgestalter.
Doch, das ist es, würde ich sagen, wenn es so beschrieben ist. Und das mache ich auch oft. Und ich erzähle auch oft genau so in dieser Sprache, was ich denke damit zu meinen und vergesse dabei, dass der Empfänger gar nicht die gleiche Sprache spricht wie ich. Wir müssen es schaffen, auch diese Sachen zu übersetzen, dass sie beim Empfänger, bei den verschiedenen Anspruchsgruppen, sei das bei den Kunden, sei das bei politischen Akteuren, sei das bei unseren Stakeholdern, bei unseren Hoteliers und so weiter, dass das auch zielgerichtet ankommt. Also dieses Wort der Qualität. Und ich definiere das so, qualitativ ist es dann gut, wenn mein Angebot die Bedürfnisse möglichst genau trifft. In dieser Definition setzt es vor, dass ich mich eben mit den Bedürfnissen auseinandersetze.
Aber das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Die kannst du ja nur erspüren oder auch erfragen, wenn du ein psychologisches, soziales, kognitives, emotionales Verständnis hast.
Genau, ich würde es halt nicht so ausdrücken. Ja. Das heißt, dieses kognitive Verständnis, also dieses Einfühlungsvermögen, diese Empathie, von der wir dauernd sprechen, was heißt das und warum ist das so wichtig? Weil es ist eben genau darum so wichtig, dass wir den Markt verstehen und dann zielgerichtet gute Angebote legen können und gute Angebote machen, nämlich auf die Bedürfnisse des Kunden drauf. Und das wird oft unterschätzt und wird auch oft auf die Seite gewischt. Glaube ich, die Qualität ist nicht der die beste Lichtshow hat, sondern der das Bedürfnis am besten trifft des Kunden. Warum das so wichtig ist, das verpassen wir oft, das zu kommunizieren.
Mal ganz praktisch gedacht, wo kann das denn eine neue Generation von Eventgestalterinnen und Eventgestaltern lernen? Wo können sie auch neue Erfahrungen machen, vielleicht auch aus Fehlern lernen? Wie geht das ganz praktisch?
Da habe ich in der Zwischenzeit eine ganz klare Meinung dazu und das kann nur in Laborsituationen oder in Räumen, die man ihnen gibt, stattfinden, wo sie sich sicher fühlen können. Ich finde nicht, dass das gleich direkt am Live-Event versucht werden soll. Das gibt viel zu viel Unsicherheit und dann macht man es eben nicht. Man muss dieses Vertrauen aufbauen und man muss ihnen die Möglichkeit und man muss uns die Möglichkeit geben, auch zu scheitern und dass man Räume gestaltet für Leute in der Branche, wo sie das ausprobieren können und wo das eben nicht gleich niederschlägt in Feedbacks und wo sie dann Sicherheit erlangen können, wo das geschehen kann.
Wie siehst du das, Lukas? Du bist ja auch Universitätslehrer.
Ich stimme ihm vollkommen zu im Sinne von, du lernst nicht schwimmen im Ozean, sondern du musst es vorher ausprobieren. Und das, was du vorher mit der Überforderung angesprochen hast, ja, es ist absolut überfordernd, was da für Fähigkeiten plötzlich verlangt werden. Und wir haben mit einer Agentur gesprochen, die Veranstaltungen organisiert und sie hat beschrieben, dass bisher auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochprofessionell langfristig geplant haben, perfekte Listen gemacht haben, über Jahre hinweg schon geplant haben, welche Location, welches Catering und es hat perfekt funktioniert. Ja, und dann war die Pandemie, wo sie plötzlich ganz neue Fähigkeiten lernen mussten. Sie mussten plötzlich kurzfristig Veranstaltungen absagen. Sie mussten plötzlich Formate verändern. Sie mussten neue Technologieskills haben. Und das war massiv überfordernd bis hin zu Burnouts, wo die Leute einfach wirklich es nicht geschafft haben. Und meine Vermutung ist, dass gerade in der Veranstaltungsbranche die Personen sehr, sehr gut sind, langfristig zu planen, aber noch große Schwierigkeit haben, Veranstaltungsformate kurzfristig zu ändern. Und deswegen finde ich es absolut überfordernd, vor allem auch in dieser Branche, diese Skills zu lernen und gleichzeitig eine hohe Notwendigkeit. Genau durch Labs, durch Experimentiersituationen, durch all das ermöglicht es Personen, diese Fähigkeiten aufzubauen. Und gerade wenn du sagst, neue Events-Designerinnen und Designer, die haben, glaube ich, auch die Möglichkeit, dort hineinzuwachsen und das auch neu zu denken, weil es kommen ja ständig neue Generationen und die haben auch andere Ansprüche und ich glaube, die sollten auch gut gehört werden.
Als du gesprochen hast, fiel mir ein, dass wir ein Labor gemacht haben zum Thema Chaos und Ordnung und wo uns dann Menschen aus der Branche gefragt haben, sag mir, habt ihr das mit der Pandemie irgendwie gewusst? Weil so mit Angst und Vertrauen, Chaos und Ordnung, habt ihr euch da schon mal geistig vorbereitet? Der Umgang mit Unsicherheit, was ein wichtiger Resilienzfaktor ist, dass man widerstandsfähig ist bei solchen Herausforderungen, haben wir untersucht im MySLab. Ich kann euch da wirklich beipflichten. Es braucht offensichtlich neue Skills, neue Fähigkeiten im Eventdesign. Und da möchte ich nochmal auf einen weiteren Punkt kommen. Bei dieser Lernreise, die eine gute Veranstaltung ja sein kann, braucht es offensichtlich auch gut ausgebildete und erfahrene Begleiterinnen. So Facilitation, Moderation, wie man es auch nennen möchte. Was ich beobachte, ist, dass dann doch häufig so Fernsehgesichter verpflichtet werden, weil die bekannt sind. Braucht es da auch ein Umdenken? Also von der Prominenz zur Kompetenz?
Auch das ist, glaube ich, die Frage, was ist authentisch und passend? Wenn es ein formelles Event ist, wo die berühmten Politikerinnen und Politiker und Wirtschaftsrepräsentanten dorthin kommen, macht es absolut Sinn, auch ähnlich die Moderation zu gestalten. Das ist lebensecht und das erwartet man sich. Ich glaube aber nicht, dass für alle Veranstaltungen Fernsehmoderatoren vonnöten sind oder teilweise sogar kontraproduktiv sind. Wenn ich auf andere Ebenen ansprechen möchte, wo ich dann auf Empathie gehen würde oder andere Themen oder auf Chaos, dann sind Fernsehmoderatoren sicher nicht diejenigen, die sagen, Chaos, das ist mein Ding, ich lebe das und ich freue mich, wenn es mal schief geht. Nö, die sind hochprofessionell, dass kein Chaos passiert. Da sind andere wahrscheinlich dann authentischer. Und wenn der Urs Impro-Theater angesprochen hat, die mögen das und die lassen auch viel Chaos zu. Die, glaube ich, wären dann interessant zu holen, weil die lernen ja zumindest mal ein Jahr Impro-Theater im Kleinen, damit man sich überhaupt traut, auf die Bühne das Chaos zuzulassen. Diejenigen würde ich aber vielleicht nicht als authentisch betrachten, wenn jetzt zum Beispiel die berühmten Politikerinnen und Politiker sich treffen und ein hochformales Treffen haben und dann kommt ein Impro-Schauspieler und lasst ein bisschen Chaos zu und lasst die Leute tanzen. Da wirkt es nicht authentisch, das ist dann aufgesetzt. Und da ist die Frage, was ist eine gute Passung?
Also immer wieder diese, höre ich bei euch beiden, dieses Thema der Stimmigkeit, der Passung, das finde ich auch ganz wichtig. Wie ist es für dich, Urs? Ich
möchte da Lukas unterstützen. Was wir aber gesehen haben, was oft fehlt, ist die Rolle eines Hosts. Also es gibt Spezialisten für gewisse Sachen. Es gibt Spezialisten, die bringen ihre Meinung ein. Es gibt Spezialisten für Technik, dann gibt es die Projektleiter, dann gibt es die an der Kasse, perfekt sind, und Registrationsspezialisten und Technikspezialisten. Aber so ein Zugangspunkt, wo man sich hinwenden kann, wo man sich wohlfühlt und der schaut, okay, ich schaue das an mit dem und dem und dem Spezialisten, also ein Host. Bei einem Host fühlt man sich wohl und der hält das alles und dem schenkt man Vertrauen, dass er das richtet. Und das haben wir viel zu wenig in der Branche, glaube ich. Und das ist sicherlich eine Rolle, die fehlt, so dieser gemeinsame Nenner, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, dass wir mehr Hosting-Qualitäten reinbringen. Denn ein Host hat auch mehr Empathie.
Lukas, Impro, was fällt dir ein zu Host? Deutsche Worte.
Tatsächlich finde ich auch die deutschen Worte ein wenig sinnvoll. Also Host, Facilitator, Begleiter oder ja, Kümmerer, das kann man eigentlich kaum.
Gastgeber? Ist es ein Gastgeber?
Ja, es ist mehr. Bei einer Veranstaltung ist es ein hochkomplexes soziales Phänomen eigentlich, wo kurzfristig Personen mit hohen Erwartungen in einem Raum versammelt sind. Und das sind Kräfte, die man wirklich nutzen kann und ein ganz feines Gespür braucht, wann man was sagt und wann man es auch nicht sagt. Das ist eine eigene Profession, so wie alle anderen. Es sollte nicht jeder Busfahrer werden und es sollte nicht jeder IT-Techniker werden. Und auch Host und Facilitator, das braucht eine ganz klare Biografie, eine Professionalität, eine langjährige Erfahrung, damit man wirklich dieses Gespür bekommt, wann ist ein guter Prozess zu unterstützen, wann sollte ich es lassen. Es braucht eine Person oder mehrere, die es schaffen, diesen komplexen sozialen Prozess zu erfüllen, zu erkennen, zu analysieren und den bestmöglich zu nutzen, weil das Potenzial bei einer Veranstaltung ist enorm im Sinne von Austausch und Verständnis. Aber die meisten Veranstaltungen schaffen aus meiner Sicht nicht, dieses Potenzial wirklich zu realisieren.
Also insofern sind es auch Ermöglicher, diese Personen, also dass sie diesen hochkomplexen Prozess ermöglichen und fördern. Dazu gibt es noch ein Stichwort in der Studie, das ich gerne bringen möchte, die Co-Kreation. Nämlich in einem Raum von wahrscheinlich Vertrauen, Angstfreiheit, wirklich gemeinsam neues Wissen zu generieren. Was würdest du sagen oder was würdet ihr beide sagen, was braucht es, damit Co-Kreation wirklich gelingt?
Ich würde vielleicht noch einen Schritt tiefer einsteigen, warum brauche ich es überhaupt? Und ich glaube, wenn wir in einer noch stärker globalisierenderen und komplexeren Welt uns befinden, wo noch mehr Dynamik entsteht, dann genügt es eben nicht mehr, nur von einem Fakt zum nächsten zu laufen, ohne das dahinterliegende Verständnis zu haben. Co-Kreation bedeutet, dass ich eben nicht nur auf dieser Faktenebene bleibe, sondern gemeinsam Bedeutung erschaffe mit anderen Peers, um herauszufinden, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was bedeutet das an den Zahlen in meinem konkreten Leben oder in meiner Branche? Versuchen wir, diese ganzen Daten und Fakten zu verstehen gemeinsam und versuchen wir, gemeinsam neues Wissen zu schaffen. Und wenn man das möchte auf dieser Ebene, dann braucht es ganz viel Vertrauen, dann braucht es Offenheit. Und das zu fördern, ist etwas Schwieriges. Eines, was in Organisationen gerade oft diskutiert wird, das Thema der Psychological Safety, also der Sicherheit, dass ich etwas sagen kann, ohne dass es mir später vorgehalten wird. Das heißt, dass man eine vertrauensvolle Umgebung schafft. Und da sind jetzt die Facilitators, die Hosts, die PCOs und die ganzen anderen Professionen auch gut gefordert, zu überlegen, wie schaffe ich einen Raum, wo das ermöglicht wird. Das ist wirklich ein holistisches Verständnis. Wie schaffe ich dann eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen?
Der Urs hatte vorher gesagt, das hat ja gar nichts mit der Veranstaltungsbranche zu tun, Angst und Vertrauen. Würde in der Branche, glaube ich, niemand was dazu machen. Nein, es ist der Kern. Es ist sogar der Kern von Veranstaltungen, die neues Wissen generieren, dass man einen vertrauensbasierten Raum schafft. Ich erinnere mich an diese große Studie von Google Lab, wo sie gesagt haben, Erfolgsfaktoren von Teams, und da stand Psychological Safety, also psychologische Sicherheit, an erster Stelle. So als Grundvoraussetzung, würdest du das auch so sehen, Urs?
Ja, absolut. Und es braucht auch die gleiche Haltung zu diesen Themen. Also das Gegenüber muss sich auch auf diese Co-Creation einlassen können, weil sonst lässt man es lieber bleiben. Also ich verbrauche auch jetzt noch viel zu viel Energie, wo ich denke, okay, das muss ja zusammengehen und da müssen wir gemeinsam daran arbeiten. Aber wenn das Gegenüber das nicht möchte und diese Haltung nicht teilt, dann spreche ich schon wieder eine andere Sprache und dann geht es nicht. Und das sehe ich oft in der Veranstaltungsbranche genau dort.
Also ist da eine gewisse Resignation hörbar?
Nein, nicht eine Resignation. Also es gibt diese Leute, die offen sind und es ist ein Fokus auf jene Personen. Da gibt es keinen Falsch und kein Richtig. Aber man muss halt mit den Personen, die auch die gleiche Sprache sprechen oder den gleichen Wunsch haben, dann daran arbeiten. Nur so wird es funktionieren.
Und vielleicht dazu noch ein Rezept, was nicht funktioniert, ist dann, wenn man am Anfang der Veranstaltung auf die Bühne geht und sagt, so, es ist hier eine vertrauensvolle Umgebung und bitte seid offen und jetzt macht mal. So wie die ganzen Managerinnen und Manager sagen, so, wir sind jetzt agil, und das Sagen alleine, das ist zu wenig. Sondern es ist genau das, was der Urs auch gesagt hat, von wegen als Leader oder als Führungskraft selber so zu leben und das selber zuzulassen. Erst wenn ich selber oder ich als Veranstaltender oder als Vortragender, Facilitator das überzeugend rüberbringen kann, das spürt man sofort. Und das kommt an, ohne dass man es direkt sagen muss. Und das ist eben eine ganz andere Art von Fähigkeit, die man halt nicht in einem Buch lernen kann, sondern durch Experimente zum Ausprobieren, zum Scheitern und wieder aufstehen.
und mit einer gewissen Persönlichkeit zu tun hat, die authentisch ist. Da sind wir wieder beim Thema Echtheit. Ich würde euch gerne zum Abschluss beide nochmal fragen, dieser Veränderungsprozess in Richtung Sinnstiften Veranstaltung, was ist aus eurer Sicht der wichtigste von allen Gründen, warum dieser Prozess sinnvoll ist und warum auch der Prozess sinnstiftend ist? Wir haben ja Themen der digitalen Transformation. Wir haben diese, was du gerade angesprochen hast, Lukas, dass es fast sich selbst beschleunigende Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik sind. Wir haben Krisen als das neue Normal, also eine ständige Abfolge von Krisen. Wir haben diese wahnsinnige Informationsflut. Wenn man all diese Megatrends mal nimmt, was ist von all dem vielleicht der wichtigste Grund für den Veränderungsprozess zur sinnstiftenden Veranstaltung?
Einfach gesagt, ich glaube, dass sinnstiftende Veranstaltungen eine höhere Chance haben zu überleben langfristig als andere. Wenn eine Veranstaltung einen Purpose hat, dann stelle ich mir das wie ein Magnet vor, wo sozusagen die Teilnehmenden hingezogen werden. Die wollen ein Teil davon sein. Wenn ich es nicht schaffe, so einen Magneten zu schaffen, wo die Leute richtig angezogen werden, dann brauche ich sehr viel Geld, um Marketing und Spam-E-Mails und ich weiß nicht was alles zu konstruieren, dass ich hoffe, dass die Leute kommen. Und wenn die Personen dort waren, weil sie so wie ein Magnet angezogen worden sind und dann spüren, das hat wirklich für sie Sinn gemacht, dann wollen sie wieder dorthin kommen. Dann wollen sie das nächste Mal nicht das verpassen. Dann sprechen sie mit anderen, wie toll das war und so weiter. Im besten Fall wird es zum Selbstläufer. Kurz gesagt, ich glaube, dass eigentlich nur sinnstiftende Veranstaltungen langfristig überleben werden.
Was? Ja, dem hänge ich mich an. Es geht ums wirtschaftliche Überleben dieser Kongressbranche jetzt. Also Kongress und Tagungen bei diesen Veranstaltungen. Irgendwann findet dann der Letzte raus, dass wir momentan in den Markt eingreifen, das mit viel Geld noch am Leben erhalten, aber das schwimmt dann mal irgendwann weg. Und dann halten wirtschaftlich nur gute Begegnungsmodelle. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist halt Schicht im Schacht.
Als Sinn und Purpose dieses Gesprächs habe ich gedacht, drei Perspektiven zusammenzubringen. Der Praktiker, der Wissenschaftler und der Journalist. Und ich habe den Eindruck, dass das Ping-Pong-Ping-Pong gut gelungen ist. Da war viel Resonanz. Ich möchte euch ganz herzlich für eure Zeit und für eure Inspiration danken.
Ich danke euch.
Danke dir und euch.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.